Es freut mich, dass wir das Leben Jesu, seine Tätigkeit, seinen Charakter weiter studieren können auf der Basis des Evangeliums des Matthäus. Heute haben wir Heilung und Glaube. Steh auf und wandle, war ein Befehl unseres Heilandes. Und der Gichtbrüchige oder der Kranke stand auf und ward gesund. Bevor wir uns dieses großen und riesigen Themas natürlich widmen wollen, möchte ich noch mal kurz auf die Grundlage zurückkommen, weshalb Jesus gekommen ist und welches sein Werk ist. Wir wollen nämlich nie vergessen, wenn wir uns Details anschauen, was ist das große Bild, was ist der Auftrag, der dahinter steckt. Für die Erlösung des Menschen war es notwendig, dass der Mensch aus dem Irrtum, wer er ist, herauskommt. Und Jesus musste kommen, um diese große Barriere, die es gibt zwischen uns und Gott, aus dem Weg zu räumen. Dieses falsche Bild, was wir von uns selbst haben. Und wir haben gesehen, wie er das in wunderbarer Weise in der Bergpredigt vollbringt. Wie er in der Bergpredigt versucht, die Klappen von unseren Augen zu nehmen, die Blindheit, die geistige, die uns umgibt, und uns zu zeigen, oh, wir sind nicht das, was wir denken, wir sind. Ja, wir sind Gefangene, aber es ist doch besser, frei sein. Wir loben uns unserer Freiheit und erkennen nicht unsere Gefangenschaft. Wir loben uns unserer Reinheit und wir sehen nicht unsere Unreinheit. Wir denken, wir sind im Licht. Wir denken, wir sind reich. Wir denken, wir haben es begriffen. Dabei sind wir in der Finsternis. Wir denken, wir kennen Gott. Wir denken, wir haben das Evangelium verstanden als Christen. Letztendlich haben wir es aber noch nicht in seiner praktischen, effektiven Art verstanden oder nur ganz wenige haben es. Wir denken, wir sind sehend, dabei sind wir blind. Wir denken, wir haben die Wahrheit, dabei glauben wir eine Lüge. Wir denken, wir sind gerecht und können Gerechtigkeit tun und sehen nicht, dass wir ungerecht sind. Jeder Mensch, der Gerechtigkeit fordert von dem anderen, müsste an sich Gerechtigkeit ausüben. Und so denken wir. Wir denken, wir sind gerecht. Und wenn uns dann jemand Unrechtes tut, ob er uns jetzt betrügt mit dem Erbe oder egal mit was, dann sind wir so empört und gehen dagegen vor und merken nicht, dass gerade durch unsere Reaktion wir genauso Unrecht handeln wie derjenige, der uns das Unrecht getan hat. Deshalb bringt Jesus das so deutlich hervor in der Bergpredigt und sagt, wenn ihr nicht eure Feinde liebt, dann was nutzt euch euer Glaube? Dann seid ihr wie die Heiden. Und er macht diesen Vergleich so krass, er macht uns klar und deutlich, könnt ihr eure Feinde lieben? Könnt ihr der Ungerechtigkeit Platz geben, zu existieren, ohne dass ihr sie versucht, mit Gewalt zu entfernen? Wenn ihr das könnt, dann seid ihr die Kinder eures Vaters im Himmel. Wenn ihr es aber nicht könnt, dann seid ihr Heiden. Jesus ist gekommen, um uns unseren wahren Zustand zu zeigen, um uns aus diesem wahren Irrtum, in dem wir sind, herauszuholen. Lasst uns das nicht vergessen. Seine Tätigkeit auf Erden war, die Verbindung zu Gott wiederherzustellen. Aber bevor er die Verbindung zu Gott herstellen kann in uns, ist es notwendig, dass der Irrtum demaskiert wird. Wir werden nie ausrufen nach einem Gott, nie schreien nach Hilfe, wenn wir nicht unsere Not sehen. Und der Kranke, Gott sei Dank, ist in einer Not. Und ich bin so dankbar, ich habe so viele kranke Menschen jetzt gesehen in diesen letzten Jahren. Und ich bin so dankbar zu sehen, wie der Kranke unter der Krankheit seine Denkweise ändert. Ich bin selbst erstaunt über mich, wie ich, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich sehe die Konsequenz meiner Sünde, wie sehr sich mein Denken verändert. So, Gott muss uns die Konsequenz unseres Handelns zeigen. Deshalb ist eines der Aufgaben Jesu gewesen, den Kranken zu helfen. Und deshalb ist sein Werk eines, das den ganzen Menschen beinhaltet, sowohl seinen Geist als auch seinen Körper. Und Jesus kannte, wie der Mensch funktioniert. Er hatte ihn ja gemacht. Und weil er ihn kannte, wusste er auch beim Akt des Heilens, worauf er Wert legen sollte. Und ich möchte, dass wir das kurz anschauen. Der Aussätzige, wir sind in Kapitel 8 in Matthäus, der kommt zu ihm und sagt, Herr. Und mit Herr meint er Messias, Erlöser. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Es liegt also an deinem Willen, damit ich gesund werde. Und dann sagt Jesus zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und er berührt ihn. Und Jesus sagt zu ihm, siehe zu, sag es niemandem, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfer die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Es ist phänomenal, das Vorgehen Jesu. Er nutzt die Heilung dieses Aussätzigen, um sowohl den Aussätzigen auf seine Glaubensprüfung hinzuweisen, seinen Glauben zu beweisen, aber er will auch klar machen, dass er sich den Priestern zeigt, dass er sich diesen, ich sage nicht Ritualen, sondern dieser Notwendigkeit, die es gab, um wieder in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden, musste man gesund sein vom Aussatz. Und deshalb sagt er, geh und zeige dich dem Priester. Und dann kommt der Hauptmann von Kapernaum und Jesus sagt, dein großer Glaube. Und dann kommen die anderen Menschen in dem Haus des Petrus und er dient dort und er heilt die Kranken. Und Jesus sieht diese und hat diesen Grundsatz, dass er immer auf den Glauben des Menschen hinweist bei der Heilung. Und wir müssen verstehen, Matthäus schreibt nicht chronologisch. Das sind zwar Dinge, die hintereinander zum Teil kommen, aber die Kapitel 8, 9 und 10 sind nicht nach dem Kapitel 7 als Zeitfolge. Weil da finden sich Ereignisse, die schon vor dem Kapitel 5 bis 7 stattgefunden haben. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Der Matthäus hat in diesem 8 und 9. Kapitel und auch im 10 zusammengefasst, so als Bündel die Heilungen und den Auftrag Jesu, den er hatte, zu heilen, den Menschen von seiner Sünde zu befreien. Warum sollte denn der Aussätzige ein Opfer bringen im Tempel? Doch wegen seiner Sünde, dass sie von ihm weggenommen wurde. Das ist der Sinn der Sünde. Die Sünde war weg. So kam er zum Tempel, um das zu tun. So, Jesus sagt hier immer wieder, dein Glaube hat dir geholfen. So großen Glauben, sagt er zum Hauptmann, habe ich in Israel nicht gesehen. Warum? Sagt Jesus nicht, oh wie schön, weil ich auf die Erde gekommen bin, deshalb bist du jetzt gesund. Warum sagt er dem Menschen, warum sagt er der blutflüssigen Frau, dein Glaube hat dir geholfen? Warum sagt er dem anderen, der zu ihm kommt und gesund werden will, es geschehe, wie du geglaubt hast, dem Mann. Wieso sagt er hier und zieht den Blick des Menschen auf den Glauben desjenigen, der gesund ist? Warum heilt nicht Jesus, wie die Heiler das heute tun, die einfach gehen und die Hand auflegen und Kraft ihrer Energie oder ihrer Beziehung zu Gott oder zum Bösen ihre Kraft auswirken? Warum tut Jesus das in einer Weise, die nicht üblich war? Und die bis heute nicht üblich ist. Dein Glaube. Wieso mein Glaube hat mir geholfen? Ich dachte, Herr, du heilst mich. Nein, er sagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Eines der Schwierigkeiten, die ich sehe, die grundsätzlich in uns Menschen drinsteckt, ist die Unkenntnis über das Zusammenwirken des Menschen mit Gott und des Gottes mit dem Menschen. Es ist der Schlüssel zum Verständnis. Jesus, der uns gemacht hat, er kennt das natürlich. Er weiß, wie wir funktionieren. Deshalb weiß er auch, was er wertsetzen muss im Heilungsprozess des Menschen. Und ich möchte, dass wir das auch verstehen. Nach all dem, wie ich den Menschen kennengelernt habe, so hat er einen Anfang und er hat ein Ende in seiner Funktion. Und wenn wir den Menschen verstehen, wie er aufgebaut ist, dann verstehen wir auch, warum für Jesus es entscheidend war, im Heilungsprozess den Glauben des anderen zu haben. So, lasst uns das betrachten. Wir können und müssen den Menschen verstehen, wie Gott ihn gemacht hat. Hier ist der Mensch. Und wie ihr alle wisst, die erste Frage ist natürlich, wer bin ich? Wer ist der Mensch? Bin ich? Und aus dieser Frage ergibt sich natürlich die nächste Handlung. Aber nehmen wir zumal, ist er Gott? Oder ist er ein Geschöpf Gottes? Das ist die Basis, aus der alles jetzt entspringt. Aber der Anfang, die erste Aktion des Menschen aus dem Selbstverständnis, wer er ist, ganz egal, wer er denkt, dass er ist. Das Leben des Menschen beginnt mit einer Frage, mit einem Akt des Glaubens. Und die Frage ist nämlich, die sich aus dem Wer bin ich ergibt, wem vertraue ich. Am Alleranfang, man nennt es in der Psychologie Urvertrauen, an allem Anfang des Lebens des Menschen steht die Frage, wem vertraue ich? Es ist doch selbstverständlich, er ist ein Geschöpf. Und als Geschöpf muss er vertrauen. Das ist das Erste. Weil, wenn er ein Geschöpf Gottes ist, wem vertraue ich, dann ist es klar, ich vertraue Gott. Wofür vertraue ich Gott? Nämlich, damit ich die Bedürfnisse meines Lebens befriedige. So, wem vertraue ich? Der Glaube steht am Allerbeginn einer jeden Handlung des Menschen. Und das wusste Jesus. Und ich möchte mal die Reihenfolge, so wie ich sie bisher jetzt kennengelernt habe, zeigen, wie sie in uns im Menschen abspielt, sodass wir verstehen, deshalb hat Jesus so gehandelt. So, wem vertraue ich? Gott? Oder wenn ich natürlich Gott bin, dann ist es klar, ich vertraue mir selbst. Das nennt man Selbstvertrauen. Ganz klar, Selbstvertrauen gibt es nicht, aber wir nennen es, wir leben ja so oder so, in einem furchtbaren Selbstbetrug, der Mensch an sich. Aber wir vertrauen uns selbst. Dabei musst du immer jemandem vertrauen, bevor du handelst. Kannst dir selbst nicht vertrauen, weil du aus dir selbst nicht lebst. Die nächste Frage, aus der sich dann wem vertraue ich kommt, ist, daraus entspringt die Motivation meines Handelns. Und ist Gott derjenige, dem ich vertraue, dann handle ich, indem ich von Gott nehme. Machen wir es mit grün. Ich nehme es mit Gott. Ich nehme von Gott. Was nehme ich? Ich nehme das, was mein Bedürfnis ist, die Liebe. Aber Gott hat mich nicht gemacht, die Liebe für mich zu nehmen, sondern die Liebe ist gedacht, damit ich sie gebe, weil erst im Geben erfüllt sich das Bedürfnis, nicht im Nehmen. Ich nehme und dann geben. Wenn ich natürlich mir selbst vertraue, dann habe ich eine andere Motivation, da habe ich Selbstsucht und Stolz und die gibt natürlich, geben von mir, wem, um zu bekommen. Bekommen von wem? Von meiner Umwelt. Hier gebe ich meiner Umwelt etwas, ja, hier diene ich geben der Umwelt. Und hier nehme ich etwas, bekomme ich etwas von meiner Umwelt. So, hier ergibt sich also die Motivation. Entweder ist es Stolz und Selbstsucht oder die Motivation ist die Liebe. Ich meine, wenn ich Gott vertraue und aus Gott heraus handle, dann ist alles, was ich tue, eine Liebestat. Weil man kann nicht von Gott nehmen und was anders aus sich herausgeben, außer das, was man von Gott genommen hat. Man verarbeitet es zwar selbst, aber es ist von Gott genommen. Die nächste Frage ist, die in unserem Herzen liegt, ist, wo ist mein Schatz? Wo ist der Gewinn? Wo ist der Gewinn? Und der Gewinn ist, Hier im Geben ist der Gewinn. Und wo ist der Gewinn beim Falschen? Bei der Lüge denkt man, der Gewinn ist im Bekommen, im Nehmen. So, wo ist der Gewinn? Wo habe ich das, den Erfolg? Hier kann ich verlieren, weil man mir das nicht geben kann, was ich erwarte. Hier gibt es keine Möglichkeit zu verlieren, weil man sieht, dass der Gewinn ist im Geben. Was folgt denn aus dieser Situation? Aus dieser Situation folgt dann die Frage, die so entscheidend ist. Das sind meine Beziehungen. Ja, und ab hier würde ich sagen, wird das Ganze bewusst. Das alles ist im Unterbewusstsein des Menschen, im Unbewussten. Und hier wird die Beziehung, wie wird die Beziehung sein, dort, wo ich die Liebe gebe, wo ich für andere da bin. Da habe ich natürlich gute Beziehungen zu meiner Umwelt, weil sie sind stressfrei. Ich habe und brauche ja von ihnen nichts für mich auf geistiger Ebene. Wenn ich aber von den anderen bekommen will und meine Umwelt muss mir dienen, dann sind meine Beziehungen immer gefährdet. Sie könnten mich in den Verlust bringen. Sie können mir verloren gehen. Und damit bin ich natürlich in einer großen Not. Und daraus resultiert natürlich schlechte Beziehungen. Weil ich fordere, die Beziehung hier, wo man gibt, um zu bekommen, ist immer in Gefahr. In dem Moment, wo man nicht mehr bekommt, das, was man denkt, man schuldig ist zu bekommen, dass der andere einem schuldig ist zu geben, dann kommt man in die Not und dann kommt man in den Drang. Wohin führen gute Beziehungen im Leben des Geistes? Wozu wird mein Geist dann gebracht, wenn ich gute Beziehungen habe? Nun, er ist glücklich. Gute Beziehungen machen glücklich. Zufrieden. Wenn man sich um den anderen Gedanken macht, dann sind es freie Gedanken, sind keine Zwangsgedanken, die der Geist hier ausführen kann. Freie Gedanken. Er kann sich um seine Umwelt kümmern, dennoch ist er frei, er tut es, weil er das will. Er ist nicht ein Gefangener in den Beziehungen, sondern er ist in seinen Beziehungen mit seinen Mitmenschen ein freies Wesen. Wie ist das hier auf dieser Seite? Wie ist der Geist, wenn die Beziehungen nicht gut sind, wenn der andere, nehmen wir an, er ist sehr gut am Anfang, dann will der Geist ihn beherrschen, dann will er ihn, ist er eifersüchtig, er will ihn festhalten, weil er ist ja seine Liebesquelle, er ist das, worauf er sich stützt. So, wenn der Geist hier an den Beziehungen hängt, in einem Abhängigkeitsverhältnis, dann ist er gefährdet, wenn immer das ein bisschen durcheinander kommt, dass er unglücklich ist. Es mag sein eine Weile, dass das im Betrug zu leben einem nichts ausmacht, weil man kriegt, was man will. Aber bei jedem Menschen, spätestens wenn jemand stirbt, erkennt er, dass er doch gefangen ist am Er hängt am Leben des anderen in einer nicht freien Beziehung, sondern einer Abhängigkeitsbeziehung auf geistiger Ebene. Damit ist er unzufrieden, wenn andere sind, wie sie sind. Und er hat keine freien Gedanken. Ich hatte gestern einen Patienten, der zu mir kam und er war krank an seinem Ohr und hatte eine Entzündung auf diesem Ohr schon etliche Male bekommen. Und ich habe ihn gefragt nach seiner Geschichte. Er hat gesagt, diese Entzündung ist eine Frage ihres Stresses, ihres Konfliktes. Und er sagte, ja, seit 2012 habe ich einen Erbstreit mit der Schwägerin. Und die Ungerechte sagt, ich kann gar nicht dran denken, ich kann nicht mehr schlafen in der Nacht. Das geht jetzt 3 Jahre. Er sagt, ich will mich da jetzt nicht wieder hineindenken, weil dann zerplatze ich. Versteht ihr das Problem? Hier ist der Mensch, der hat gezwungene Zwangsgedanken. Und Zwangsgedanken führen wohin? Wohin? Hier haben wir den Körper. Wohin führen Zwangsgedanken? Zu was für einem Körper? Zu einem kranken Körper. Und wohin führen freie Gedanken? Natürlich zu einem gesunden Körper. So, das ist ein Bild. Und ich finde es schön, dass man das so fassen kann. Über den Menschen, über seinen Beginn und über sein Ende. Der Körper ist das Ende des Menschen. Er ist das, was ausführt. Hier beginnt alles. Mit dem Selbstverständnis, was der Mensch über sich hat. Alles beginnt mit, wem vertraue ich, wo ich nehme, dahin gebe ich. Habe ich die Wahrheit als Basis, ist Gott meine Quelle meines Lebens, dann ist die Liebe das, was aus mir rauskommt, dann bin ich ausgeglichen zufrieden, meine Beziehungen, auch wenn andere mit mir ein Problem haben, so bin ich dennoch ein freies Wesen. So wie Jesus. Jesus hat so gelebt. Was war die Folge in seinem Körper? Er war nicht krank. Was ist die Folge der Menschen, die Jesus heilt? Woher kommt ihre Krankheit? Sie kommt aus Zwangsgedanken. Die Zwangsgedanken kommen, weil andere Menschen nicht sind, wie sie sind. Sie haben etwas getan, wo sie andere von anderen erwarten. Sie denken, andere schulden ihnen den Dienst, den sie brauchen, weil sie letztendlich auf dem Thron sind und meinen, es ihnen gebührt das. So, den Menschen zur Zeit Jesu war bewusst, dass die Krankheit eine Folge ist der Sünde. Es gab zur Zeit Jesu keine Diskussion, was die Ursache der Krankheit ist. Dass sie einen geistigen Ursprung hat und nicht einen körperlichen. Deshalb finden wir die Geschichte, die sowohl der Markus als auch der Matthäus erzählt, die Geschichte, die stattfindet im Haus Jesu. Dort im Haus des Petrus, der Schwiegermutter des Petrus. Und dort ist diese bezeichnende Geschichte über den Mann, den sie da übers Dach herablassen, und er ist gichtbrüchig. Man könnte sagen, er hat akute, eine Rheumaerkrankung. Man könnte sagen, er hat eine Autoimmunerkrankung. Seine Gelenke, seine Muskeln sind alles kaputt gegangen. Er hat nicht nur Schmerzen, Er kann auch nicht selber gehen. Er wird auf einem Tuch getragen, weil sonst alles wehtun würde. Und dieses arme Wesen erscheint vor den Augen Jesu. Und bringen sie einen Gelähmten zu ihm. Und die Geschichte steht in Kapitel 9. Die Stadt Jesu, die hier genannt wird, ist Kapernaum. Und dort, wo es stattfand, war in Kapernaum bei der Mutter, bei der Schwiegermutter des Petrus. Das sehen wir aus den anderen Evangelium. Das ist dasselbe Ereignis, dieselbe Konversation. Als nun Jesus ihren Glauben sah, erneut, als Jesus ihren Glauben sah. Es ist erstaunlich, dass man Glauben sieht. Glauben drückt sich aus, weil er kommt durch den Körper raus. Er wird sichtbar. Er kann gar nicht, wenn das Vertrauen, der Glaube begonnen hat zu existieren, wenn ich so will, wenn der Mensch seinen Glauben denkt, diese ganze Reihenfolge findet automatisch statt. Sie kommt im Körper an und zeigt sich in der Tat. Deshalb kann man Glauben sehen. Deshalb ist die Bibel ganz klar, wir können Geist und Körper nicht trennen, so können wir auch Glauben und Taten nicht trennen, weil sie kommen nacheinander, unausweichlich, dass sie kommen. Man sieht entweder im Leben eines Menschen seinen Glauben oder man sieht seinen Unglauben. Aber dass er Glauben haben muss, ist ohne Frage. Es ist so. So, Jesus sieht ihren Glauben. Dann sagt er zum Gelähmten, und jetzt ist es nicht nur der Gelähmte des Glaubens, das ist nicht nur der Glaube des Gelähmten, sondern es sind die, die ihn getragen haben, die ihn durch das Dach heruntergelassen haben, die gesehen haben, die haben sich angestellt und sagen, wir haben was getan, diese Leute haben was getan. Und deshalb war ihr Glaube sichtbar. Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es ist ja auch erstaunlich. Jesus sieht ihren Glauben und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Hat er es absichtlich getan? Ganz klar. Weil Jesus wusste, woher seine Krankheit kam. Jesus wusste, wo der Ursprung seiner Krankheit herkommt. Es ist aus der Sünde, aus der sündigen Natur. Und dieser Gichtbrüchige, ich habe es gesehen in eines der hauptsächlich krankmachenden Zwangsgedanken sind Gewissensbisse. Und es sind manchmal ganz gute Gewissensbisse. Aber es ist immer das, dass man denkt, man hat was verloren durch seine Tat, die man getan hat. Und man bezieht es auf sich, man bezieht es nicht auf Gott, man sieht nicht, dass man Gott den Schaden getan hat und man sieht nicht, dass man in Christus den Schaden wieder wegtun kann und von einem wegkommt. Also bleibt man mit diesem Schaden, den man getan hat und zerfrisst sich. Und dann gehen die Knochen und die Gelenke kaputt. Ganz egal, was dann im Körper passiert, es ist letztendlich eine Autoimmunkrankheit. Es ist, das Knochenmark wird angeregt, Körper zu bilden, die gehen und attackieren die normale Schleimhaut und die Muskelzellen und bringen die Sachen zum Verderben. Aufgrund des Denkens des Geistes, aufgrund seiner Zwangsgedanken. Gewissensbisse sind Zwangsgedanken. Und Gewissensbisse müssen töten. Sie haben keine andere Wahl. Wenn wir sie behalten, wenn die Gewissensbisse von Gott kommen, führen sie zu einer Lösung. Wenn die Gewissensbisse aus unserem Ich herauskommen, wenn sie teuflisch produziert sind, dann haben wir keinen Ausweg. Und dann denken wir, wir glauben eine Wahrheit. Dabei ist es nur eine halbe Wahrheit und gemischt mit einer Lüge. Und damit sind wir und zerstören uns selbst. Deshalb weiß Jesus, dieser Mann hat große Gewissensbisse. Seine Sünden, die er getan hat, zerstören ihn nun, weil er keine Lösung dafür hat. Tausende und Abertausende, Millionen von Menschen sterben und leiden an Gewissensbissen. Es sind Zwangsgedanken. Und was ist das, was Jesus befreit, hier als erstes, aufgrund ihres Glaubens? Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Dass die Schriftgelehrten da ganz klar sofort reagieren, weiß Jesus auch, aber er tut es nicht wegen ihnen. Er will aber auch etwas demonstrieren. Er nutzt die Chance, als sie denken, dieser lästert Gott. Und weil Jesus ihre Gedanken erkannte, weil er kannte alles, was im Menschen ist, sagt er, warum denkt ihr so Böses in eurem Herzen? Und es ist böse. Wisst ihr, was böse war? Sie haben ihn gerichtet. Sie haben ihm gesagt, dieser lästert Gott. Dieser ist ein Sünder. Sie haben ihn verurteilt. Das sind böse Gedanken, die diese Menschen gegenüber Jesu hatten. Und diese bösen Gedanken, spricht Jesus und sagt, warum denkt ihr Böses in eurem Gedanken? Warum richtet ihr? Warum schaut ihr von oben herab und denkt, was ich tue, ist Gotteslästerung? Und jetzt stellt er ihnen eine Frage. Und ich liebe es, dass Jesus Fragen stellt oder sie es schon gelernt hätte, wenn Widerspruch kommt, wenn Menschen mich böse betrachten oder böse über mich denken oder reden. Das Gedanken sehe ich nicht, weil ich habe nicht die Fähigkeit, die Jesus hatte. Aber man merkt manchmal in der Haltung eines Menschen, ob er einem gut gesonnen ist oder nicht. Wie begegne ich einem, der mir feindschaftlich gesonnen ist? Kann ich ihm einfach so begegnen und sagen, na, wie fein? Kann ich ihm begegnen mit einer Frage, die ihm helfen soll? Was ist denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh? Das ist eine gute Frage, oder? Was ist leichter? Worauf kommt es an? Und Jesus sieht es nun als einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit. Er sieht, er kennt den Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit. Deshalb sagt er, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Macht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, sagt er zum Gelähmten, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Wir haben ja mit Matte übersetzt, wo steht Bett, weil es war ja nur ein Tuch. Aber man denkt manchmal, wenn man das Bett zu der damaligen Zeit als Matte übersetzt, dann hat man besser übersetzt. Aber das ist nur ein kleiner Kommentar. Es ist doch so wichtig zu erkennen, den Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit. Ich versuche, diesen Zusammenhang zu erklären, weil er ist Ursache und Wirkung. Die Krankheit ist die Wirkung der Sünde. Die Sünde ist zwanghaft. Die Sünde, die den Körper zerstört, hat in sich Gewalt und Zwang dahinter. Ich bin in einem Kerker. Der Mann, der sich unrecht behandelt fühlt von dem, der ihm sein Erbe streitig macht, ist in einem Kerker. Er ist in einer furchtbaren Gefangenschaft. Und er wendet Gewalt an, daraus zu kommen und merkt nicht, dass er sich dabei zerstört. Weil er einem Irrtum aufgesessen ist. Weil er denkt, das Erbe gehört ihm. Weil er denkt, das ist, was mir zusteht. Nun, es ist Gottes. Wenn Gott es dir geben will, kriegst du es. Wenn Gott es dir nicht geben will, du hast es ja eh nur, um es weiterzugeben. Du hast es nicht für dich. Aber das sieht die sündige Natur des Menschen nicht. Und so will sie das Gute mit Gewalt vollbringen und macht sich krank. Die Sünde ist furchtbar trügerisch. Und sie betrügt uns mit dem Guten. Die Menschen wollen das Gute. Sie suchen die Befriedigung eines guten Bedürfnisses. Und sie sündigen, ohne es zu wissen, indem sie dieses Gute erzwingen wollen, weil sie nicht wissen, wie es gemacht wird. Krankheit steht in einem Verhältnis zur Sünde als Wirkung zur Ursache. Das war zur Zeit Jesu keine Diskussion. Es war nur die Diskussion der Schriftgelehrten und Pharisäer, woher hat Jesus diese Autorität? Und weil Jesus vom Himmel kam und die Vollmacht seines Vaters hatte, an seines Vaters Stelle zu handeln, ihm wurde Vollmacht gegeben. Lest euch die ganzen Vollmachten durch, die Christus gegeben worden sind. Und etliche von ihnen gibt er weiter an seine Jünger. Die Vollmacht des Heilens, die Vollmacht des Predigens. Er gibt ihnen die Vollmacht des Dienens. Er sagt, geht und tut, wie ihr von mir gesehen habt. Heilt die Kranken, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus. All das waren Fähigkeiten, die liegen dem Menschen nicht an. Es sind Vollmachten. Und obwohl diese Vollmacht von Gott gegeben wurde, muss der Mensch sie dennoch ausüben. Und Christus hat die Vollmacht bekommen, als Mensch Sünde zu vergeben und zu heilen. Deshalb kann er ganz klar sagen, mein Kind, oder wie sagt er hier, dem Mann, mein Sohn, der Mann ist bestimmt älter wie er. Und Jesus sagt was? Mein Sohn. Was für eine Rede. Er handelt im Auftrag seines Vaters. Und wenn der Mann ein Sohn seines Vaters ist, ist es ganz klar, dass Jesus sagt, mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Das, was dich belastet und deinen Körper krank macht, ist weggenommen von dir. Was ist jetzt? Wo liegt jetzt der Unterschied, ob er ihm sagt, steh auf und nimm dein Bett und gehe, oder er sagt ihm, deine Sünde ist dir vergeben. Und damit das uns wirklich bewusst wird, und ich weiß, es wird uns kaum bewusst werden, weil wir so, gerade den Medizinern wird das kaum bewusst werden, dass an der Basis der körperlichen Krankheit die geistige, sündige Natur steckt. Und wenn man den Menschen nicht aus seiner Natur herausholt, wenn er nicht die Befreiung hat, auch wenn Jesus ihm sagt, steh auf, nimm dein Bett und gehe, dann fällt er doch wieder zurück. Dann hat es ihm nur für kurze Zeit eine Hilfe gebracht. Das finden wir in dem Beispiel, wo Jesus auch so einen Gichtbrüchigen heilt, der 38 Jahre krank war und am Teich Bethesda lag. Und ihm sagt Jesus, willst du gesund werden? Und er heilt ihn aufgrund seines geistigen Glaubens. Und als er ihm begegnet im Tempel, sagt er ihm, sei vorsichtig, Geh hin und sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Ärgeres passiere. Jesus befreit den Menschen nicht aus seiner Verantwortung. Und das ist der Gedanke, den ich möchte, dass wir verstehen. Wir sind nicht besessen. Wir werden nie von Gott besessen sein, auch wenn wir eine Vollmacht haben. Auch wenn der Geist Gottes und unser Geist völlig da ist. Wenn wir in dem Spätregen alles tun können, was auch Christus getan hat und noch vielleicht manches darüber hinaus. Wenn das alles in unserer Vollmacht liegt, wird es nicht Gott sein, der den Knopf drückt, sondern ich und du. Ich werde nehmen und ich werde geben, das, was mir Gott gegeben hat. Es ist ein Zusammenwirken Gottes und des Menschen. Aber sie arbeiten zusammen. Sie sind nicht besessen oder einer besitzt den anderen. Wir sind Gottes Eigentum, aber nicht in dem Sinn, dass wir von ihm besessen werden. Das heißt, wir sind nicht Kommando ausführende Wesen, sondern wir sind bevollmächtigte Wesen. Und diese Bevollmächtigung liegt aber an uns, ob wir sie ausüben oder nicht. Jesus hat nicht jedem gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Wir finden es nicht so. Er nutzt unterschiedliche Situationen, um die Puzzleteile der einzelnen Details uns zu offenbaren. Aber Jesus weiß, es liegt, wo die Krankheit herkommt. Deshalb braucht er denn die Mitwirkung des Geistes. Der Geist muss verstehen, wem vertraue ich? Und wir finden auch die Jünger und das Beispiel der Jünger, sie haben die Vollmacht bekommen, von Jesus zu heilen. Und dann kommt so ein Mann mit seinem besessenen Kind und die Jünger können ihn nicht heilen. Ja, wo ist denn ihre Vollmacht geblieben, die sie bekommen haben? Es war ja mitten in ihrem Dienst, es war nicht am Anfang ihres Dienstes, als Jesus auf dem Verklärungsberg war, oder war es vielleicht sogar schon nahe seinem Ende. Sie hatten jetzt Übung. Sie waren, wenn man so will, Profis im Gesundmachen, im Teufel austreiben. Und dann kommt dieser Mann daher mit seinem Sohn. Und die 9 Jünger sind nicht fähig. Die anderen 3 waren mit Jesus auf dem Berg der Verklärung. Aber die anderen 9, kein einziger, ist in der Lage, seine Vollmacht auszuüben. Warum denn? Wisst ihr, auch wenn man eine Vollmacht bekommt, kann man auf sich selbst vertrauen. Dann kann man die Vollmacht nicht ausüben. Es geht nicht. Die Vollmachten, die uns Gott gibt, müssen im Vertrauen auf ihn ausführen. In der Abhängigkeit, in der Beziehung zu ihm, aus Liebe zu den Menschen. Oh, dass wir das begreifen mögen, diesen Zusammenhang, dass der Mensch kein besessenes Wesen ist, sondern dass es entscheidend ist, bevor er handelt, woraus er handelt. Weil Jesus immer von Gott nahm, konnte er sagen, alle Werke, die ich tue, sind Gottes Werk. Tat sie Gott? Natürlich nicht. Aber Jesus stellt es so dar, wie wenn sie Gott getan hätte. Lest es durch und schaut, er benutzt beide Situationen. Einmal sagt er, ich tue die Werke, und dann sagt er, Gott tut die Werke. Nun, wer tut sie denn jetzt letztendlich? Und wenn man den Mechanismus nicht kennt, wie er abläuft im Menschen, könnte man sagen, na ja, Gott hat Jesus besessen. Jesus hat einfach die Werke Gottes getan, weil Gott es ihm diktiert hat. Das ist nicht so. Gott gibt dir eine Vollmacht und jetzt wendest du sie an. Aber du wendest sie an nach dem Grundsatz, auf wen verlässt du dich, wenn du es anwendest? Und die Jünger hatten an dem Tag davor, waren sie eifersüchtig gewesen. Sie hatten gestritten, wer ist der Größte? Hier, das Ich hatte die Kontrolle über sie genommen. Und sie waren eifersüchtig gewesen, weil Jesus nur die drei genommen hatte auf den Berg. Sie waren in sich selbst, mit sich selbst beschäftigt. Und jetzt kommt, dass sie die Vollmacht ausüben und sie können nichts, weil sie nicht im Vertrauen auf Gott lebten, sondern auf sich selbst schauten. Es wäre so viel zu sagen zu diesem Thema. Die Zeit ist abgelaufen. Lasst uns zusammenfassen. Ich bin Gott so dankbar für diese Reihenfolge, die ich kennengelernt habe, wie sie Menschen abläuft. Ja, es ist nur eine Struktur. Die Details fehlen. Aber es ist eine Superstruktur. Sie hat die entscheidenden Dinge des Herzens in sich. Sie zeigen die wichtigsten Fragen im Leben des Menschen. Und sie zeigen, dass ein Mensch nicht besessen sein kann. Er muss sich unterordnen. Unterordnen. Hier ist er immer ein Sklave. Ob er jetzt ein Sklave ist, weil er den Willen des Bösen tut, so ziemlich, sieht so aus, wie wenn er frei wäre, ist er genauso ein Sklave, wie wenn er völlig besessen ist und wie die Männer da, die auf Jesus zuriefen und deren Geister dann in die Schweine gegangen sind. Hier sind wir Sklaven. So oder so, ob es komplett ist, weil wir die Kontrolle über unser Leben verloren haben. Aber nichtsdestotrotz, wir tun auch hier die Akte. Wie Gott uns gemacht hat. Ohne unsere Mitarbeit geht nicht. Wir sind Sklaven des Bösen, weil wir seine Lüge glauben. In dem Moment, wo wir seine Lüge nicht mehr glauben, kommen wir aus der Sklaverei heraus und werden freie Wesen. Deshalb sagt Jesus, wer den Sohn frei macht, der ist recht frei. Wollen wir zusammenarbeiten mit Gott, damit unser Herz gereinigt ist und unser Körper gesund wird? Das ist das, was wir heute als Dienst haben für die Gesundheit. Wir sind heute gerufen, den Menschen zu helfen. Und nicht nur hier am Körper rumzudoktern. Alle anderen Prozesse sind geistige Prozesse. Die Wurzel liegt hier oben. In wem vertraue ich? Da liegt die Wurzel aller Krankheit. Haben wir es verstanden? Wollen wir es verstehen? Vertraue ich einem Menschen oder vertraue ich Gott? Das ist die Frage. Gott möge uns helfen, dass wir das in unserem Leben völlig bewusst, völlig klar uns werden, auch wenn es unbewusst abläuft, dass wir wissen in jedem Handeln, auf wen verlasse ich mich. Amen.